Wie schon gerade angekündigt, befinden wir uns am Startpunkt einer Predigtreihe über die 10 Gebote. Und es mag vielleicht ein bisschen verwundern, wie diese Predigtreihe überschrieben ist. Denn sonst würde man ja meinen, die 10 Gebote, so eine tolle Überschrift. So lernt man das ja normalerweise auch, wenn man sie mal gelernt hat in der Schule, Konfirmandenunterricht, beim BU, wo auch immer. Man denkt, 10 Gebote, das ist so fest verankert dabei. Und das ist nicht nur in der deutschen Sprache so, dass das 10 Gebote heißt, sondern auch in vielen anderen Sprachen ist übersetzterweise die Formulierung, das sind die 10 Gebote. Und das, was auffällt dabei ist, dass man normalerweise diese Gebote in erster Linie gar nicht zusammendenkt mit dem, was die Überschrift zur Predigt heute sein soll oder zu der Reihe. Und zwar Freiheit ungefiltert. Dann denkt man sich vielleicht, Moment mal, Gesetze, sind die nicht eigentlich genau das Gegenteil von Freiheit? Sind Gesetze nicht eigentlich dazu da, um das alles so zu beschränken und zu moderieren und zu ordnen? Freiheit ist doch was Großartiges und man denkt, Freiheit wäre was Grenzenloses. Und dann sind Gebote natürlich irgendwie, stehen dem sehr entgegen. Irgendwie auf der ganz anderen Seite des Spektrums. Freiheit ungefiltert. Das Ziel dieser Predigtreihe soll sein, zu erkennen, dass hinter diesen Geboten mehr steht als einfach nur einige Verhaltensregeln, die wichtig oder relevant sind, sondern dass es um viel mehr geht. Und wir wollen jetzt Stück für Stück, auch mit dem heutigen Thema, ein wenig entdecken, dass da sehr viel mehr dahinter steht, als einfach nur eine Regel, die es gibt und der man zu gehorchen hätte, sondern dass da etwas ist, was uns heute noch tief bewegen kann zu Gott hin und uns öffnen kann zu unserem Nächsten, also zu unseren Mitmenschen. Vor mehr als 100 Jahren hat mal ein amerikanischer Präsident, Theodore Roosevelt, folgenden Satz gesagt. Ein Volk, das die 10 Gebote nicht achtet, ist ein verlorenes Volk. Ein Volk, das die 10 Gebote nicht achtet, ist ein verlorenes Volk. Da würde man erstmal denken, das ist eine ganz schön starke Behauptung. Denn zu den 10 Geboten gehören ja nicht nur, du sollst nicht töten oder du sollst nicht stehlen, sondern da zählen ja sogar solche Sachen dazu wie, du sollst den Feiertag heiligen oder die Eltern ehren oder du sollst Gott alleine anbeten und niemanden sonst. Könnte man doch denken, vielleicht nimmt er den Mund ein bisschen zu voll, vielleicht erwartet er zu viel davon. Ich glaube aber, dass es möglicherweise sogar noch zu wenig ist, was er hier sagt. Also wollen wir uns den 10 Geboten einmal nähern und heute mit dem Wichtigsten zuerst. Also ihr könnt euch natürlich denken, dahinter steht das erste Gebot. Vielleicht einfach kurz die nächste Folie, da hängt das Ganze. Freiheit ungefiltert, das Wichtigste zuerst. Die meisten denken, dass die 10 Gebote eine Art Verhaltensregeln sind, die ordnen sollen, wie wir als Menschen miteinander umgehen. Und in gewisser Weise stimmt das auch. Aber ursprünglich waren diese 10 Gebote gar nicht bekannt als 10 Gebote in dieser Formulierung, sondern die wurden anders genannt. Da möchte ich mal kurz auf die nächste Folie hinweisen, und zwar auf eine Bibelstelle aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 34, Vers 28. Dort heißt es, und er war all da bei dem Herrn, das war Mose die Rede, 40 Tage und 40 Nächte und aß kein Brot und trank kein Wasser. Und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte. Die 10 Worte. Hier steht nicht die 10 Gebote, sondern die 10 Worte. Und das zeigt schon ein wenig an, in der Bibel wird an mehreren Stellen werden diese Gebote die 10 Worte genannt. Und dahinter steckt die Überzeugung, dass es sich dabei um mehr handelt als einfach nur Regeln, die wir zu befolgen haben und dann ist alles gut. Und wenn wir sie nicht befolgen, kriegen wir irgendwie auf die Finger geklopft. Dahinter steht etwas viel Großartiges und Größeres. Das erkennen wir auch an dieser anderen Formulierung. Die Worte des Bundes. Ein Bund ist eine Art einseitiger Vertrag, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Das ist eine Vereinbarung, die Gott schließt. Aber nicht wie wir heutzutage einen Vertrag, zum Beispiel wenn wir etwas kaufen, schließen. Da sind wir auf einer Augenhöhe und ich schließe mit einem anderen Vertrag. Wir werden uns einig über die Bedingungen. Da gibt es Unterschriften und dann gelten die. Sondern hier ist es in der Bibel so, dass der Bund ausgeht von Gott selbst. Er ist derjenige, der diesen Bund einsetzt, der diese Verbindung zwischen Gott und Mensch, in dem Fall zu seinem Volk Israel, macht. Er ist derjenige, der diese Bedingungen dazu bestimmt und der das Ganze mit Leben füllt. Das ist ein Bund. Und diese Worte des Bundes zeigen an, es geht also wie um eine Art, könnte man sagen, wie um eine Art Verfassung. Das, was in Deutschland unser Grundgesetz ist, was absolut zentral ist, könnte man sagen, das ist hier, sind diese 10 Worte. Das bedeutet, es sind Lebensprinzipien, mehr als nur Regeln, sondern sie sollen uns, dem Menschen Gottes, dem Volk Gottes zeigen, wie sie leben können und wie sie ganz besonders in der Beziehung zu Gott leben können und was das bedeutet. Also das steht hinter diesen Worten, diesen 10 Worten. Und vielleicht kennt ihr das auch noch, meist wird es dargestellt in den Bildern, dass Mose da steht und er hat 2 Steintafeln dabei. Und es ist wahr, diese 10 Worte also wurden geschrieben auf Steintafeln. Und das bedeutet so viel, wie die waren für die Ewigkeit geschrieben. Auf Stein, nicht auf Papyrus, der konnte irgendwann verwittern, der wird schlecht leserlich. Sie wurden auf Stein geschrieben, weil sie anhalten sollen. Sie sollten ihre Bedeutung nicht verlieren. Sie sollten im Bewusstsein des Volkes Gottes präsent bleiben. Darum ging es. Und diese beiden Tafeln haben quasi 2 Teile dieser 10 Gebote. Im ersten Teil der 10 Gebote geht es um unsere Beziehung zu Gott. In dem zweiten Teil der 10 Gebote geht es um unsere Beziehung zu den Mitmenschen. Und ihr habt vielleicht schon gesehen, am Anfang, als die 10 Gebote aufgezählt wurden heute und wir gesehen haben, was es alles gibt, dass die so in diese beiden Kategorien fallen. Die einen, die gehen quasi so um die Frage, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Und die anderen gehen damit um, wie gestalte ich meine Beziehung mit Gott? Und wichtig dabei ist, dass die Reihenfolge der 10 Gebote nicht willkürlich oder bedeutungslos ist. Wir haben gerade gesehen, auf den Bildern war das zum Rätseln ein bisschen schwerer gemacht, deswegen war die Reihenfolge nicht gleich. In der Bibel aber ist diese Reihenfolge fix und das hat eine Bedeutung. Und zwar sortierte man damals die Gebote oder die Gesetze nach Wichtigkeit. Das bedeutet, das Wichtigste stand immer zuerst. Das ist bis heute noch so, dass in vielen Dingen, in vielen auch Gesetzen, die wir heute haben, das Wichtigste am Anfang steht. Und dann geht es ein bisschen weiter, aber das Wichtigste steht am Anfang. Das Wichtigste, was am Anfang der 10 Gebote steht, finden wir in 2 Teilen, oder überhaupt in den Geboten Gottes finden wir in 2 Teilen. Möchte ich kurz bitten, die nächste Folie zu sehen. Und zwar die Relation zu Gott, also Beziehung zu Gott, die Beziehung zu den Mitmenschen, finden wir nicht nur im Neuen, sondern auch im Alten Testament. Jeder kennt im Neuen Testament das Wort Jesu, der gesagt hat, ne, was ist das größte Gebot? Wenn man jetzt die Summe all dieser vielen Gebote anguckt, was ist denn das größte und wichtigste? Und er sagte, dass du den Herrn, dein Gott, lieben sollst von ganzem Herzen und ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist aber nichts, was neu ist, sondern schon im Alten Testament haben wir das dargestellt und gezeigt. Schon gleich hier in den 5 Büchern Mose. Auf der linken Seite, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und dann, das nächste, da habe ich das falsche Zitat rausgesucht. Bitte lasst mich kurz vorlesen, ich habe da einen Technikfehler gehabt. Und zwar im 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 5. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ich bin der Herr. Diese beiden Teile bestanden schon von Anfang an. Und für uns Christen hat die Bedeutung dieser Gebote daher nicht allzu viel verloren. Selbst Jesus verweist ja darauf und sagt, das ist zentral, Gott zu lieben und unsere Nächsten zu lieben. Und wie sollen wir das nun machen? Wie sollen wir das denn tun? Dazu wollen wir uns nun aus dem 2. Buch Mose dieses erste Gebot genauer ansehen. Und zwar heißt es dort, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist spannend, denn wenn man sieht, was ist daran eigentlich das Gebot? Der zweite Teil, oder? Der erste Teil, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe, ist erstmal gar kein Gebot, sondern das ist erstmal eine Aussage. Gott trifft eine Aussage und er fängt mit dem Wichtigsten an, und zwar wer er eigentlich ist. Gott fängt noch nicht mal mit einer Regel an, selbst bei den 10 Geboten, sondern damit, dass er sich selbst vorstellt und sagt, ich möchte euch einschärfen und nochmal erklären, wer bin ich eigentlich, bevor wir jetzt zu diesen anderen Dingen kommen. Wer bin ich? Im ersten Gebot enthüllt Gott seine Identität und er sagt uns, wie wichtig er eigentlich ist. Und alle anderen Gebote fußen auf diesem Fundament. Das ist aus einem einfachen Grund wichtig. In der Kultur damals, drumherum, wenn man die anderen Völker sich ansieht zu der Zeit, war es normal, dass es für alle möglichen Dinge einen bestimmten Gott gab. Da gab es einen Gott des Krieges, Gott für die Fruchtbarkeit. Da gab es einen Gott für den Handel, einen Gott für die Seefahrt. Und die hatten so alle so ein bisschen ihre Herrschaftsbereiche und man musste sich mit den richtigen gut stellen zur richtigen Zeit. Das heißt, wenn man eine Seefahrt gemacht hatte, war wichtig, da musste man zum Schrein dieses Gottes des Meeres gehen, hat dann geopfert und gebetet und gesagt, ich will eine bewahrte Fahrt haben. Und sobald man gehandelt hat, dann wollte man ja Reichtümer haben, dann ist man zum richtigen Gott gegangen und hat das dann irgendwie gemacht. Diese Götter waren aber im Grunde nichts anderes als, wie soll ich sagen, menschliche Götter. Und zwar waren das Götter, die im Großen und Ganzen so ähnlich waren wie wir auch. Zum Beispiel mussten die essen. Deswegen gab es verschiedene Speisen, die diesen geopfert wurden. Sie mussten schlafen, sie hatten auch einen begrenzten Sichtradius. Es gab Dinge, die konnten quasi unter ihrem Radar laufen. Man konnte deswegen auch die Götter so ein bisschen gegeneinander ausspielen und versuchen, so sich richtig zu positionieren und mit den Richtigen richtig gut zu stellen. Und so war das Ganze quasi eine Vielzahl von verschiedenen Göttern, die das Leben der Menschen geprägt haben. Hier heißt es am Anfang, ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Das heißt, ich bin nicht einer von vielen. Ich bin nicht einer von ein besonders zentraler für die Region, in der du gerade lebst. Es ist, ich bin der Herr, dein Gott. Ich alleine bin der Herr, dein Gott. Und du erkennst meine Alleinstellung, dass ich der Einzige bin, dass ich derjenige bin, der dir zugute handelt, der dir hilft, der dir beisteht. Und hier ist es, der dich aus Ägypten, aus der Sklaverei herausgeholt hat. Dieser Gott bin ich. Ich habe dich aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei herausgeführt. Gott ist derjenige, der für sein Volk handelt. Der nicht nur da sitzt und sagt, ich warte, bis sie mir genug geopfert haben, sondern sagt, ich bin es und ich helfe euch, noch bevor ich euch Regeln gebe, an die ihr euch zu halten habt. Wenn ihr nämlich ein bisschen in der Bibel schaut, werdet ihr sehen, diese 10 Gebote stehen nicht am Anfang der Herausführung aus Ägypten. Das Volk Gottes leidet und ist geknechtet und wird versklavt, aber Gott sagt nicht, jetzt gebe ich euch ein paar Verhaltensregeln und wenn ihr euch dran haltet, dann hole ich euch raus. Nein, überhaupt nicht. Gott rettet sein Volk und nun gibt er ihnen Gebote. Das ist auch für uns Christen wichtig zu verstehen. Gott ist nicht derjenige, der den Katalog aufgestellt hat, was wir tun sollen. Und für den Fall, dass wir es machen, sagt er dann, gut, jetzt beschenke ich euch oder höre eure Gebete oder so etwas. Im Gegenteil, Gott handelt zuerst für uns und dann gibt er uns auch Dinge an die Hand, wie wir uns verhalten sollen. Gott stellt sich am Anfang mit seinem Namen vor. Wenn ihr das in der Bibel findet, immer wieder gibt es diese Formulierung, dass Herr, der Herr, mit Großbuchstaben geschrieben wird. Ne? Das habt ihr manchmal in der Bibel. Das bedeutet, hier soll herausgehoben werden, dass hier der Gottesname steht. Das sind 4 Buchstaben, J-H-W-H oder Jahwe, wenn man das aussprechen würde auf, sag ich mal, in unserer Sprache. Jahwe. Das bedeutet, Gott sagt, ich bin der, der ich sein werde. Ich bin der, der nicht veränderbar ist. Ich bin der, der in seiner Treue unwandelbar ist, der zu euch steht. Diese Selbstvorstellung ist wichtig, weil wir sonst aus dem Blick verlieren, wem wir eigentlich folgen wollen. Gott sagt am Anfang, wer er ist, aber er sagt auch, das überliest man schnell, wer wir eigentlich sind oder wer das Volk Gottes ist. Hier heißt es nämlich, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Wir sind diejenigen, die gefangen waren und die befreit wurden. Aha, wir haben also das Thema der Freiheit schon gleich am Anfang. Er ist derjenige, der befreit. Gott ist der Befreier. In einem anderen Bibelvers sehen wir das auch direkt einige Verse vorher. Da heißt es, sagt Gott, ich will euch annehmen zu meinem Volk und ich will euer Gott sein, dass ihr es erfahren sollt, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch weggeführt hat von den Lasten, die euch die Ägypter aufgelegt haben. Kein Gott neben mir, heißt, er ist derjenige, um den es geht. Und das Spannende dabei ist, wenn wir uns diesen Vers 3 ansehen, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, dann gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie man das verstehen kann. Was das bedeutet alles. Und zwar das erste wäre, was mir aufgefallen ist, man könnte ja Gott zum Beispiel mit einem anderen ersetzen. Dass wir sagen, gut, ich könnte Gott einfach ersetzen und sagen, ich soll keine anderen Götter neben ihm haben. Warum soll im Zentrum denn dieser Gott, Jahwe, dieser Gott stehen? Könnte das nicht auch was anderes sein? Vielleicht sitzt du jetzt gerade hier und denkst dir, mich betrifft das ja gar nicht, denn ich glaube vielleicht, also bin vielleicht gar nicht gläubig an Gott, bin vielleicht ein Atheist und sage, da ist eigentlich gar nichts. Ich bin gar nicht versucht, einen anderen Gott irgendwo hinzubauen, weil ich gar keinen habe und gar keinen brauche. Ich komme ganz so in meinem Leben zurecht. Ne? Es gibt andere Dinge, die wichtig sind und die meinem Leben Sinn und Struktur geben. Wofür brauche ich denn eigentlich Gott? Das ist das, was wir Atheismus nennen. Und in letzter Zeit, in den letzten hunderten Jahren, ist es deutlich auf dem Vormarsch in Europa. Immer mehr Menschen sagen, wofür brauche ich denn das Ganze? Ist das überhaupt relevant für mich? Warum sollte das überhaupt wichtig sein für mich? Manche Menschen glauben, dass sie ohne Gott in ihrem Leben auskommen könnten. Also dass sie sagen, ich brauche das alles nicht, ich halte mich an die Wissenschaft oder an irgendwas anderes. Das Spannende ist nur, dass ich glaube, dass die Geschichte gezeigt hat, dass wir Menschen ohne einen Gott gar nicht leben können. Das ist eine spannende Aussage, denn es bedeutet, so einen ganz echten Atheisten gibt es nicht. Ist provokant, lasst mich erklären, warum. Die Bedeutung ist nämlich, es geht nicht um die Frage, ob jemand sagt, ich akzeptiere, dass irgendwo ein Gott da oben schwebt. Aber im Leben eines jeden Menschen gibt es etwas, was die Rolle Gottes einnimmt. Im Leben eines jeden Menschen gibt es etwas, was die Rolle Gottes einnimmt. Für einen Christen ist es so, dass Gott an oberster Stelle steht. Er sagt, Gott, du bist der Erste und der Wichtigste. Mein Leben orientiert sich an dir. Und all die anderen Dinge, die ich tue, fallen, wie soll ich sagen, alle an ihren Platz und bekommen ihre Bedeutung und ihren Wert, aber auch eine Grenze gesetzt in meinem Leben. Ich habe zum Beispiel ein Hobby. Dieses Hobby bestimmt aber nicht mein ganzes Leben. Es ist nicht so, dass ich alles für mein Hobby opfere. Ich opfere zum Beispiel nicht die Beziehung zu meiner Frau, nur für mein Hobby. Ja? Es gibt also immer etwas ganz oben im Leben eines Menschen, was dem anderen Sinn und Bedeutung und einen Platz gibt. Und ob ich jetzt Christ bin oder einer anderen Religion angehöre oder ob ich Atheist bin, es gibt immer etwas, was oben steht und was dem Ganzen Bedeutung gibt. Ich komme also im Grunde gar nicht aus ohne etwas, was wie Gott ist in meinem Leben, selbst wenn ich es anders nenne und sage, das ist die Wissenschaft oder der Fortschritt oder die Technik oder was auch immer. Aber am Anfang, im Kern und ganz oben eines Menschen steht immer etwas. Der Reformator Martin Luther hat das mal so ausgedrückt: Woran du dein Herz hängst, da ist dein Gott. Woran du dein Herz hängst, da ist dein Gott. Das ist von elementarer Wichtigkeit. Denn wenn wir das nicht verstehen, können wir ganz schnell die Arme verschränken und sagen, naja, ich habe ja keine anderen Götterbilder aufgebaut, ich werfe mich nicht vor Zeus nieder, gar kein Problem, das erste Gebot läuft, ne? Bin ich nie versucht. Aber wenn ich verstehe, dass auch andere Dinge diese Rolle Gottes in meinem Leben haben wollen und danach gieren, dann merke ich, dass in meinem Herzen eigentlich, das ist ein einziger, Luther hat auch mal den Begriff Götzenfabrik genannt. Das ist quasi ein Ort, wo ich laufend dabei bin, immer wieder mir Dinge zu suchen, die ich an die Stelle Gottes schieben möchte. Ob das Erfolg ist oder Geld ist oder meine Beziehung zu anderen Menschen sind, was auch immer. Ich bin schnell versucht, etwas anderes an diese Stelle zu setzen. Und dann verstoße ich gegen dieses Gebot, dass ich keine anderen Götter neben Gott haben soll, weil ich ihn ersetze. Ich ersetze den Gott, der mich errettet, durch einen billigen Abklatsch. Da gibt es aber noch mehr. Und zwar kann es auch sein, dass es nicht so ist, dass ich Gott ersetze mit etwas anderem, sondern dass ich ihm etwas an die Seite stelle. Dass ich Gott jemanden an die Seite stelle, der dieselbe Rolle hat. Das ist zum Beispiel, wenn ich sage, okay, Gott, du bist mir wichtig, aber da gibt es noch was anderes, das ist mir eigentlich genauso wichtig. Und das steht auf derselben Stufe. Wenn ich mein Leben danach ausrichte und sage, okay, auf der einen Seite, ja Gott, ich will dir nachfolgen, ich will, dass du in meinem Leben den Chefsessel hast, aber irgendwie gibt es dann auch noch andere Dinge, die mir wichtig sind. Und die mir eigentlich, um ehrlich zu sein, ganz genauso wichtig sind wie das. Ich stelle etwas ganz auf dieselbe Ebene. Dieses Beiordnen zu Gott ist genauso schwierig, denn am Schluss wird es immer zu einem Konflikt kommen, zu einem Streit kommen. In meinem eigenen Herzen, was ist jetzt eigentlich wichtiger? Was steht an erster Stelle? Und wichtig ist, dass die Bibel und Gott auch hier sagt, nicht, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, einfach nur, weil ich selber gerne an erster Stelle stehen würde, sondern weil immer dann, wenn etwas anderes in diese Nähe Gottes rückt in meinem Leben, ist die Folge davon, dass ich unfrei werde. Ich habe mit Menschen zu tun gehabt, die sehr, sehr erfolgreich waren äußerlich. Wirklich richtig erfolgreich waren. Und das war toll und ich gönne ihnen das auch wirklich. Toll, sollen sie machen, das ist schön. Aber im Grunde haben sie sich mit diesem Erfolg selber kaputt gemacht. Der Erfolg war in dem Fall ihnen sehr, sehr wichtig. Sie waren auch gläubig. Aber der Erfolg war ihnen wirklich wichtig. Und haben sie viel für geopfert und viel für gegeben. Aber letztendlich war es etwas, was sie ausgehöhlt hat und immer weiter geknechtet und versklavt hat. Die Folge, wenn wir hier jemanden anderes neben Gott stellen oder Gott mit jemandem anderen ersetzen, ist nicht, dass unser Leben ganz anders funktioniert und wir nur ein anderes Wertesystem haben, sondern die Folge davon ist immer eine Unfreiheit. Wir werden in Unfreiheit geführt, in eine Abhängigkeit von der Meinung anderer Menschen, von irgendwelchen Dingen, von Gegenständen, von Erfolg oder Misserfolg. Diese Dinge wollen uns einfangen und wollen uns klein machen. Wahre Freiheit ist also nicht der Gegensatz vom Gebot Gottes, sondern Gottes Gebot zielt darauf, uns wirkliche Freiheit zu schenken. Das muss man erstmal verdauen. Die Freiheit, die wir bekommen durch Gott, ist eine Freiheit, die er uns schenkt, indem er uns seine Gebote gibt. Nicht, indem er sie wegzieht und sagt, macht, was ihr wollt. Denn dann werde ich in Wirklichkeit vielleicht glauben, ich wäre frei, aber letztendlich richte ich mich selbst zugrunde. Die 10 Gebote sind an Menschen gerichtet, die Gott befreit hat. Gott hat ihnen eben nicht die Gebote gegeben und dann gesagt, ich befreie euch, sondern umgekehrt. Und dazu möchte ich euch eine kleine Parabel erzählen, eine Geschichte, eine jüdische Geschichte, die erklärt, wie Gott hier vorgeht und warum das so großartig ist. Da möchte ich euch nochmal mit reinnehmen. Und zwar ist es eine Geschichte von einem Mann, der in eine Stadt kam und sagte, ich werde euer König sein. Die Leute haben gesagt, wir haben dich nie gesehen, wer bist du? Du hast ja noch nie etwas für uns getan. Also, warum solltest du unser Gott sein? Unser König sein? Und da sagt er sich, naja, gut, dann werde ich eben für euch handeln. Und was hat er getan? Er hat die Stadtmauer wieder aufgebaut. Er hat diplomatische Verhandlungen mit den Nachbarn aufgebaut. Und es führte zu Wohlstand in der Stadt. Der Stadt ging es gut. Er verteidigte sie gegen Feinde, als sie angegriffen werden sollten. Und nachdem er all das getan hat, sagt er nochmal, ich werde euer König sein. Und alle sagten, absolut, wir stimmen zu, wir finden das gut. Danke, dass du das tust. Gott ist ein Gott, der zuerst etwas für uns tut und danach sagt, ich werde euer König sein. Und wir sind an dieser Stelle, an der er sagt, ich werde euer König sein. Ich werde euer König sein und ich will euer König sein. Dieses Gebot ist also weit mehr als einfach nur die Anweisung, wie wir handeln sollen. Mit den Worten des Theologen David Baker, der hat mal dazu gesagt, diese Gebote sind Leitlinien, wie ich auf Gottes Gnade dankbar antworten kann, einem Gott, der sein Volk liebt und sie errettet, bevor sie irgendetwas tun. Die 10 Gebote sollen also ein Hinweis darauf sein, wie wir unsere Dankbarkeit gegenüber Gott zeigen können. Unsere Dankbarkeit gegen einen Gott, der uns hilft und uns erlöst und uns rettet, noch lange bevor wir irgendetwas tun. Das erste Gebot ist also nicht nur eine Handlungsanweisung, sondern eine Leitlinie, wie wir leben können, unsere Dankbarkeit ausdrücken können. Aber noch etwas Drittes ist es. Für mich persönlich ist es nämlich auch noch eine Erinnerung als Christ, dass ich eine Verpflichtung gegenüber Gott eingegangen bin. Denn ich merke, dass in meinem Alltag es immer wieder vorkommt, dass die Konzentration auf Gott, zu sagen, Herr, du stehst an erster Stelle, umkämpft ist. Das ist nichts, was einfach jeden Tag einfach klar ist oder mit dem Tag, an dem ich zum Glauben gekommen bin, schon eine geklärte Frage wäre, sondern die stellt sich mir immer wieder neu. Jeden Tag neu gilt es für mich, mich auszurichten auf Gott. Und immer wieder habe ich dann auch Mängel an mir oder Fehle und merke, dass ich das nicht kann oder nicht gemacht habe in letzter Zeit. Und wenn ich dieses Wort höre, und wenn du dieses Wort hörst, dann lade ich dich ein, nicht darin das Urteil nur zu sehen, was du nicht getan hast, sondern vielleicht auch die Ermutigung zu sagen, tu es wieder. Auch wenn du Christ bist, möglicherweise schon seit vielen Jahren Christ bist, konzentriere dich neu auf Gott, lass dich darauf ein und bekenne ihm, dass er der Einzige ist, der dir diese ungefilterte Freiheit geben kann. Er ist der Einzige, der das tun kann. Diese Freiheit zu erleben, ist, finde ich, absolut notwendig. Denn wenn wir das nicht tun, werden wir diese Gebote, auch um die es in den nächsten Wochen geht, nur sehen als irgendwelche Zwänge, denen wir unterliegen. Und werden denken, dass wir uns daran halten müssen und irgendwie uns dadurch besser stellen vor unseren Mitmenschen oder auch vor Gott. Gott dreht die ganze Sache aber um. Er sagt, verstehe, wer ich bin und wer ich für dich bin. Und wenn du das getan hast, dann ist das alles, was kommt, eine Hilfestellung, wie du dankbar antworten kannst. Die 10 Gebote sind also weit mehr als das, was sie auf dem ersten Blick sind. Und wir möchten in den nächsten Wochen uns noch mit den anderen beschäftigen und vielleicht sehen, wo wir heute ins Spiel kommen, wo wir heute etwas davon lernen können, von diesen Geboten und auch, wie wir damit umgehen, wenn wir sie denn eigentlich brechen. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist exklusiv. Und das sehen wir an Vers 3. Gott geht keine Kompromisse ein. Und er geht keine Kompromisse ein, nicht weil er eifersüchtig nur wäre, sondern er geht sie nicht ein, weil er weiß, dass sie uns nur schaden können. Gott weiß, wer wir sind und wie wir sind. Er weiß auch, wen wir brauchen. Und diese Stelle Gottes kann nur er so füllen, dass wir nicht daran zerbrechen. Das ist das, was er uns mit den Geboten geben möchte. Amen. Ich möchte zum Abschluss der Predigt noch beten. Und danach werden wir ein Instrumental hören. Himmlischer Vater, du siehst, wenn wir uns mit diesem Wort beschäftigen, dass wir vielleicht gewillt sind, zu glauben, dass wir da gar nicht mit betroffen sind, weil wir doch Christen sind und dir nachfolgen wollen und dass die ganze Sache doch so einfach wäre. Herr, ich bitte dich darum, dass du uns aufrüttelst und uns klar machst, wo wir anderen Dingen vertrauen, mehr vertrauen als dir. Vergib uns, wo wir uns gegen dein Wort aufgelehnt haben und schenk, dass wir neu erkennen, dass die Kraft, nach deinem Willen zu leben, daraus kommt, dass wir erkennen, wer du bist. Herr, du bist für uns, du bist treu und gerecht, auch wenn wir vor dir weglaufen wollen. Danke, dass deine Güte und Treue unerschütterlich ist. Amen.